alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen bei Alles Möhre oder was? Und heute sprechen wir über eine der beliebtesten Gemüsepflanzen der Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Und das ist die Tomate. Und wenn ich die Tomate sage, dann stimmt das ja eigentlich gar nicht so richtig. Es gibt nämlich mehrere tausend verschiedene Sorten. Es gibt gelbe, orangene, rote, fast schwarze Tomaten, gestreifte Tomaten, runde Tomaten, längliche Tomaten, ovale Tomaten. Und es gibt sie natürlich von sehr, sehr klein bis ja fast riesengroß. Meine Tomatenexpertin ist Sibylle Maurer-Wohlatz vom BUND in Hannover. Und der BUND, das ist natürlich der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Sibylle, ja, schön, dass du mit dabei bist heute.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich war schon häufiger in deinem Garten hier in der Region Hannover und da haben wir Gartentipps aufgenommen. Und ich möchte sagen, das ist so ein Paradebeispiel für einen naturnahen Garten. Also du hast da ja fast alles, du hast Stauden, du hast Gehölze, natürlich, ich würde sagen, 100 verschiedene Gemüsesorten, Rosen. Also es ist so ein Garten, in dem, glaube ich, auch der Kreislaufgedanke eine große Rolle spielt. Da wird nichts weggeworfen. Ne?
Ja, genau. Die Vielfalt bringt's und wir kompostieren natürlich auch alle organischen Reste und bringen sie wieder in die Beete aus. Das ist das große Geheimnis, der Kreislauf.
Okay. Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und ich liebe es einfach, über Natur und vor allem Pflanzen zu sprechen. Und Tomaten, die mag ich besonders gern. Bei mir stehen in jedem Jahr mindestens 3 Kübel mit Tomatenpflanzen auf der Terrasse. Das ist nicht so richtig viel, aber für mich und meine Frau reicht es. Sibylle, was macht für unglaublich viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner den Reiz der Tomaten aus? Was meinst du?
Der Reiz besteht, glaube ich, darin, dass Tomatenpflanzen unglaublich schnell wachsen, in sehr kurzer Zeit. Und dann auch schon früh, also ab Ende Juni, reife kleine Früchte bringen, wenn man von Cocktailtomaten spricht. Und sie schmecken einfach toll. Man kann so eben mal gerade vorbeigehen und schnapp sich ein Tomätchen pflücken und das in den Mund stecken. Und wir haben da auch eine sehr große Geschmacksvielfalt.
Ja, wie ist das bei dir? Wie viele Tomaten baust du so im Jahr an, also unterschiedliche Sorten?
Naja, also ehrlich gesagt, es sind so viele mittlerweile, dass ich sie gar nicht mehr zähle, weil ich habe irgendwie so 150 Sorten, die ich erhalte und jedes Jahr, ja, baue ich davon 50, 60, 70 Sorten an ungefähr. Aber viele Pflanzen auch mehrfach, um zu selektieren, um einfach nur von den Besten das Saatgut nachher zu nehmen.
Also wenn du sagst, dass du die erhältst, dann heißt das nicht, dass du die irgendwoher zugeschickt bekommst, sondern ja, du gewinnst die Samen immer wieder neu und hilfst damit, dass diese Pflanzen auch über die Jahre immer gleich gut bleiben.
Genau, und wir wollen diesen genetischen Schatz dieser Vielfalt einfach bewahren.
Und bei der interessanten Frage, woher die Tomaten eigentlich ursprünglich kommen, da müssen wir mal ein bisschen weit in die Geschichte kurz zurückblicken. Die ersten Tomaten gab es vor vielen Jahrhunderten in den Anden in Peru und die waren ziemlich klein, also noch nicht so groß wie die wir heute kennen. Dann ging es für die Tomate weiter sozusagen und zwar dahin, wo heute Mexiko liegt. Und die spanischen Eroberer, die brachten sie schließlich im 16. Jahrhundert mit ihren Segelschiffen nach Europa und von da an verbreitete sich die Tomate überall hin. Und spannend ist, wie ich finde, auch wie unterschiedlich die Tomate bezeichnet wurde und auch wird. Da wird sie mal Goldapfel genannt, Liebesapfel oder auch Paradeiser, so heißt sie übrigens in Österreich immer noch. Was drückt das aus deiner Sicht aus, diese Wortwahl oder Namensgebung?
Ja, möglicherweise, dass die Menschen dachten, dass dort im Paradies, wo die Tomaten herkommen, tatsächlich das Paradies ist. Also in den Tropen in Mexiko, wo es eine sehr intensive Gartenbaukultur gab, die einfach überbordend war. Die Paradeiser sind in Österreich nach wie vor die wichtigste Gemüseart. Und es gibt in Österreich sogar einen Kaiser der Paradeiser. Das ist der Erich Stickowitz, der nämlich am Neusiedler See, nicht sehr weit weg von Wien entfernt, eine ganz große Ackerkultur dort in der Steppe hat, wo er hunderte von Sorten erhält, die er dort einfach hinpflanzt und wunderbar gedeihen lässt.
Und du hast es schon mal mir, als wir uns mal getroffen haben, gesagt, also der gießt da auch gar nicht großartig. Also die wachsen da munter vor sich hin, ne?
Ja, die braucht er nicht zu gießen, weil er pflanzt sie früh und dann müssen die Wurzeln sich das Wasser in dieser Steppe, in dieser pannonischen Steppe einfach suchen. Das heißt, die Wurzeln so tief, bis sie auf Wasser stoßen.
Und das können dann schon ein paar Meter sein, die Wurzeln nach unten sich vorarbeiten müssen.
Ja, bei uns in Europa können das locker 1,80 Meter oder 2 Meter sein.
Fantastisch. Aus der Geschichte kommen wir jetzt aber zurück in die Gegenwart und da fragen sich wahrscheinlich viele Menschen, die eventuell mit Tomaten im eigenen Garten oder im Kübel auf dem Balkon demnächst anfangen wollen, wann sehe ich die Samen auf der Fensterbank aus, Sibylle? Wann geht's los?
Ja, auf keinen Fall zu früh. Im Gegensatz zu Chili oder Paprika, die man schon im Januar aussehen kann, mache ich das eigentlich erst im März und manchmal auch wirklich erst Ende März. Denn wie ich schon sagte, Tomaten wachsen sehr schnell. Wenn man frisches Saatgut hat, keimt das auch innerhalb von einer Woche, sodass die Tomaten, wenn ich sie zu früh anziehe, sie spillerig werden, sie lang, sie hellgrün sind und das ist kein guter Start. Also frühestens Ende März, Anfang April sie auf der Fensterbank aussehen.
Wir wollen jetzt kurz mal darauf eingehen, wie das mit der Anzucht ganz praktisch aussieht. Kurz sage ich, weil wir haben das ausführlich in der Podcast-Folge 19 gemacht. Da gerne mal reinhören, wer es ganz genau wissen will. Zur Anzucht auf der Fensterbank, dann brauche ich natürlich ein Anzuchtgefäß. Das muss aber nicht unbedingt neu gekauft werden. Das kann zum Beispiel ein Joghurtbecher sein, den ich ausgespült habe, also gereinigt habe. Da kommen so ein paar Löcher unten in den Boden. Oder ich nehme so ein Tetrapack, also so eine 1 Liter Milchpackung, schneide die im unteren Drittel einmal ringsherum ab, ein paar Löcher unten in den Boden, damit überschüssiges Gießwasser ablaufen kann. Dann kommt da Erde rein, vorzugsweise wahrscheinlich Anzuchterde, dann die entsprechenden Tomatensamen obendrauf, ein bisschen andrücken, angießen und wenn ich es ganz perfekt machen will, dann spanne ich da noch so ein bisschen Klarsichtfolie drüber, Gummiband drum und dann habe ich praktisch so ein Mini-Gewächshaus. Wäre das eine Möglichkeit, das zu machen?
Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber man muss nicht unbedingt Anzuchterde kaufen, denn Tomaten sind sehr salztolerant. Das heißt, ich kann auch gute, und der Schwerpunkt liegt wirklich auf gute Gartenerde nehmen, die möglichst auch nicht befallen ist von den sogenannten Trauermücken, die sich in schlechter Erde explosionsartig vermehren und nachher an den Wurzeln der Pflanzen knabbern. Also gute Gartenerde nehmen anstelle von reiner Anzuchterde. Wichtig ist mir vor allen Dingen, dass das eine torffreie Erde ist, weil wir vom BUND unbedingt darum bitten, dass Torferde nicht mehr verwendet wird, weil unsere Hochmoore in Europa rasant schnell abgebaut werden und damit ganze Landschaftsräume und Artenvielfalt verloren geht.
Wo sollte denn dieses Anzuchtgefäß mit den Tomatensamen dann am besten stehen? Auf der Fensterbank zur Sonne hin und wie warm sollte es in dem Raum sein?
Es sollte auf jeden Fall in der Sonne stehen und wir sollten Temperaturen haben, die nicht unter 18 Grad sind. Also Raumtemperatur, sage ich mal, reicht völlig aus. Ich muss es nicht besonders nochmal heizen mit irgendwelchen Heizkisten oder so. Im März ist die Sonne bereits so intensiv, sodass auf der sonnigen Fensterbank die hervorragend keimen.
Und ich glaube, so im Schnitt 7 bis 14 Tage dauert es, bis aus dem Samen so die ersten Keimblätter oben so herauskommen aus der Erde. Und wenn dann ein paar Tage später die ersten richtigen Blattpaare zu sehen sind, dann müssen die Jungpflanzen, die halt vielleicht in einem Anzuchtgefäß zusammenstehen, vereinzelt werden, also pikiert werden. Und dann geht es auch wieder in gute, ja, Gartenerde einfach rein, denke ich mal.
Ja, in gute Gartenerde, die dann schon eigentlich komposthaltig auch sein kann. Weil Tomaten sind Starkzehrer, sie brauchen sehr, sehr viel Nährstoffe. Sie brauchen auch gute organische Substanz, um vital und widerstandsfähig zu werden. Von daher nehme ich auf jeden Fall immer ein bisschen Kompost mit rein. Der Kompost muss aber auch ein guter Kompost sein. Also nicht voller Unkrautsamen oder auch wieder Trauermücken oder ähnlicher kleiner Tierchen.
Aber ich glaube, derjenige oder diejenige, die Kompost anlegt, die achten da schon ganz akribisch drauf, dass nur, ja, ich will mal sagen, so gute Materialien eingeführt werden oder eingefüllt werden. Denn das ist ja das schwarze Gold des Gärtners. Und ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist ja die Auswahl natürlich der richtigen Sorte. Da gibt es ja so echte Klassiker wie die berühmte Tomate Ochsenherz. Da deutet ja schon der Name darauf hin, dass das eher so ein Kracher ist. Also ein Ochsenherz ist nicht klein. Und bei größeren Tomaten, da sollte ich natürlich bedenken, dass die Früchte schwer werden. Da müssen die einzelnen Triebe der Tomate dann später unbedingt an einem Gerüst oder etwas Ähnlichem festgebunden werden, damit sie unter dem Gewicht nicht abbrechen. Das wäre ärgerlich. Ich habe es tatsächlich schon mal erlebt. Da hatte ich auch schon, oder hatte ich zwei kleinere Tomaten gepflanzt und eine, die hatte so ja faustgroße Früchte. Und dann kam ich nachmittags nach Hause und habe geguckt, es war ein bisschen windig an dem Tag. Da hing dann das ganze Trauerspiel so runter gebrochen und ja, das war es dann. Ende aus und vorbei. Welche Sorten wären denn aus deiner Sicht zu empfehlen?
Es kommt darauf an, wo du die gerne hinpflanzen möchtest. Für Kübel bieten sich insbesondere kleinere Sorten an. Also es müssen nicht unbedingt Wildtomaten sein, es können Cocktailtomaten sein, mittelgroße oder ich sag mal normalgroße Salattomaten. Bei Fleischtomaten ist es etwas problematischer, weil die sehr, sehr viel Nährstoffe brauchen und die kann ich in einem Kübel nicht immer bieten.
Also die
es sei denn, ich pflege diese Pflanze permanent mit Flüssigdünger, Kräuterjauchen und so etwas.
Weil das wäre dann schon ein großer Aufwand, den vielleicht nicht jeder betreiben möchte oder kann. Also die wäre dann eher was fürs Gartenbeet.
Richtig.
Gut, und wer es ja vielleicht so ein bisschen exotisch mag, gibt es da auch Sorten, wo du sagst, Mensch, das ist mal was, was man unbedingt ausprobieren sollte?
Ja, also ich liebe vor allen Dingen viele, viele Fleischtomatensorten. Und da gibt es wirklich exotische. Das heißt zum Beispiel Old German, das ist eine Sorte, die vor 200 Jahren die Mennoniten, als sie aus Europa, aus Deutschland, aus Holland ausgewandert sind, in die USA mitgenommen haben und die dann irgendwann mal wieder zurückgekommen ist nach Deutschland. Eine wunderbare, gelb-orange-rot sich abfärbende Fleischtomate. Sehr fruchtig, sehr lecker.
Sagst du nochmal, wie sie heißt?
Old German.
Okay.
Dann habe ich eine ganz tolle Tomate aus Honduras, die heißt Tegucigalpa, eine längliche
Tegucigalpa,
ja, eine keine Fleischtomate, eine längliche Tomate, die erstaunlich große Resistenzen hat gegen alle möglichen Krankheiten, die es übrigens nicht zu heiß gerne mag. Also sie wächst gerade in Jahren, wo das Wetter nicht so toll ist, besonders gut und die ganz vorzüglich schmeckt, die bis zum Frost eigentlich einen Ertrag bringt.
Wunderbar. Und wer jetzt als absolute Anfängerin oder Anfänger diesen Podcast hört, diese Folge und sagt, ja, mit einer Tomate, das traue ich mir auch mal zu, gibt es da irgendeine, bei der man überhaupt nichts falsch machen kann?
Ja, das ist eine Wildtomate, zum Beispiel die Humboldti, benannt nach Alexander von Humboldt, der möglicherweise diese Sorte, möglicherweise ist es sogar eine echte Wildart, mit nach Berlin gebracht hat. Da gibt es auch eine Abbildung im Botanischen Museum in Berlin. Und diese Humboldti habe ich mal vor vielen Jahren bestellt in der staatlichen Saatgutbank, dann bei mir getestet und ich war überwältigt. Weil sie bringt kleine, cocktailgroße, rote Früchte und wächst und gedeiht in einer Pracht wirklich bis zum ersten Frost und schmeckt vor allen Dingen auch lecker. Ist eine tolle Naschtomate, die kann man auch vieltriebig ziehen. Die muss nicht unbedingt an einem Stock nur in einer Länge hochgezogen werden.
Gut, jetzt haben wir ein paar interessante Sorten genannt bekommen. Muss ich während der Anzucht noch irgendetwas groß beachten? Muss ich schon ein bisschen düngen? Was sollte ich machen?
Also bei der Anzucht, solange ich noch in der Wohnung die Pflanzen habe, würde ich wirklich im Wesentlichen nur auf Kompost setzen. Was dann nachher beim Umtopfen beachtet werden kann, das ist dann schon ein bisschen komplexer. Tomaten brauchen viel Kalium, viel Calcium. Tomaten sind stark zehrend, das heißt, sie brauchen auch viel organisch gebundenen Stickstoff. Das heißt, sie müssen sehr, sehr gut gedüngt werden, sonst können sie sich nicht entwickeln. Und für alles ist auch nachher beim Topfen im Kübel oder auch beim Pflanzen im Freiland ganz wichtig. Und zwar, das ist ein Loch mit ganz viel Kompost erstmal. Mhm. In diesen Kompost mische ich hinein Gesteinsmehl. Das versorgt die Tomaten mit speziellen Mineralen, die vielleicht auch zum Teil seltener sind. Dann mische ich immer kohlensauren Kalk, der wird auch Algenkalk genannt, mit hinein, bei Fleischtomaten sogar etwas mehr. Und mein Geheimtipp ist ja auch, dass man ein bisschen Therapreta-Dünger da reinmacht. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Therapreta-Dünger basiert auf Pflanzenkohle, die mit Nährstoffen sich vollsaugt und dann so eine Art Langzeitdünger ist.
Gut, und ein paar Wochen bleibt diese Jungpflanze dann bei mir auf der Fensterbank, wird gut beschützt, gehütet und versorgt natürlich, ist ja so ein kleiner Liebling, den ich da heranziehe. Und wann geht es raus in die raue Wirklichkeit? Also wann geht es raus auf die Terrasse, in den Kübel oder auch ins Gartenbeet?
Also auf die Terrasse oder in den Kübel können Pflanzen schon, wenn das Frühjahr schön warm ist und auch die Wettervorhersage gut ist, schon ab Mitte, Ende April gesetzt werden. Man kann die dann immer noch mal abdecken, falls es wirklich kalt wird. Aber im Freiland, da sieht es anders aus. Da sollten wir unbedingt auf die sogenannten Eisheiligen warten, die Mitte Mai angesagt sind, denn es gibt immer wieder, was wir auch in den letzten Jahren, obwohl die insgesamt sehr heiß waren, erlebt haben, einen ganz späten Frost, der dann die Pflanzen wirklich innerhalb von einer Nacht kaputt macht.
Und das wäre natürlich ärgerlich, wenn ich monatelang darauf hingearbeitet habe, dann soll ich lieber noch ein bisschen warten und die Pflanze drin lassen und schön gucken, genau, wie ist der Wetterbericht oder wie ist die Wetterprognose. Und dann erst, wenn es tatsächlich gesichert ist, dass kein Frost mehr auftreten
genau.
kann.
Genau, wir haben in Garbsen einmal genauso einen Fall gehabt, da haben wir Tomatenpflanzen angezogen hingestellt und die sind alle erfroren in einer Nacht. Nur eine Sorte hat das überlebt, und zwar die Harzfeuer-Auslese. Mhm. Das ist eine Auslese von einem Mann aus dem Harz, der unter diesen sehr rauen Bedingungen über Jahre, über Jahrzehnte seine Tomate selektiert hat und immer wieder von den vitalsten Saatgut genommen hat.
Eine andere Sache, neben Frost mögen Tomaten meistens auch keine nassen Blätter. Das führt dann schnell zu Krankheiten. Sie sollten also vor Regen geschützt stehen. Das heißt, den Kübel, so mache ich es auch immer, wir haben so einen kleinen Dachvorsprung so in der ersten Etage, da rücke ich dann die Kübel immer an die Hauswand und dann stehen sie so einigermaßen vor Regen geschützt. Ins Beet gepflanzte Tomaten, die brauchen dann wahrscheinlich auch einen Regenschutz, also so ein kleines Dächlein drüber.
Das hängt ganz stark von dem Wetter ab. Also in den letzten 3 Jahren, muss ich ehrlich sagen, sind die Gewächshaustomaten schlechter gewachsen als die im Freiland.
Also ich meinte jetzt nicht gleich ein Gewächshaus, sondern einfach nur vielleicht 4 Pfosten.
Ja, ja, ich sag's nur im Vergleich. Und ein Tomatenhaus hilft natürlich, wenn mal eine kurze Regenperiode kommt, im Sommer vor allen Dingen. Wir sprechen jetzt über Juli, August, über diese Zeit. Dann hilft so etwas erstmal den meisten Regen von den Tomaten abzuhalten. Aber wenn wir so ganz, ganz schlechte, kühle, verregnete Sommer haben, dann sind die Pilze, die diese Krankheiten verursachen an den Tomaten, einfach überall in der Luft. Sie fliegen herum und sie werden sich auch auf die Tomaten setzen, die eigentlich an geschützten Orten sind, wenn zudem die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Aber vom Prinzip her ist das schon gut, ein kleines Tomatenhaus zu haben. Ich empfehle allerdings, wer Tomaten im Freiland hat, die vor allen Dingen luftig zu pflanzen. Weil wichtig ist, dass nach einem Regen die Tomate ganz schnell wieder abtrocknen kann.
Also nicht zu eng nebeneinander pflanzen, sondern da einen Meter oder vielleicht noch ein bisschen mehr Platz lassen, dass der Wind schön so durchziehen kann.
So ist es, genau.
Ja, es gibt aber auch Sorten, habe ich mal gelesen, die ja im Regen auch ganz gut vertragen. Also sind das die ursprünglichen Sorten, also die Wildsorten, die das eher vertragen?
Grundsätzlich gilt, dass nicht alle, aber sehr viele Wildsorten ganz hohe Resistenzen haben gegen diese Pilzkrankheiten, wie die Kraut- und Braunfäule sie hervorbringt. Aber es müssen nicht automatisch alle Wildarten sein. Mhm. Es gibt auch Kulturtomaten, die irgendwann mal gekreuzt sind oder abstammen von diesen Wildsorten und noch sehr viel von dieser genetischen Substanz in sich tragen, die auch sehr hohe, aber nicht absolute Resistenzen haben. Das heißt, wenn es wirklich ganz schlecht ist, das und ganz kalt und ganz regnerisch, dann gehen letztendlich alle Tomaten bei uns in unseren Breitengraden ein. Aber wichtig ist einfach zu wissen, dass diese Wildtomaten in sich tragen einen Stoff, der heißt Tomatin, in extrem hohen Konzentrationen. Und diese hohen Konzentrationen, die helfen im Grunde genommen einerseits alle möglichen Schädlinge abzuschrecken und andererseits halt auch widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten zu machen.
Also Tomatin ist so etwas wie die Lebensversicherung für die Tomaten, kann man vielleicht sagen.
Könnte man so sagen, ja.
Und auf die Krankheiten kommen wir leider auch noch, oder was heißt leider, wir müssen auch darüber sprechen, aber das machen wir dann im zweiten Teil. Ich habe auch mal gehört, dass es für das Aroma der Tomaten förderlich sein soll, wenn die Erde dann nicht so gut versorgt werden würde am Ende, also bevor ich ernte. Also dass man die so ein bisschen knapp hält mit Nährstoffen. Und dass sie sich dann richtig ins Zeug legt, vielleicht die Tomate.
Das ist völlig richtig, Ralf. Genau das ist der Punkt. Die Tomaten müssen im Grunde genommen kämpfen um ihre Inhaltsstoffe, die sie aus der Erde holen. Und wenn wir den Tomaten, Stichwort Blaukorn, ständig mit mineralischen Dünger auf die Sprünge helfen, dann müssen sie sich nicht mehr anstrengen. Wenn ich aber eine gute Kompostdüngung und eine natürliche Düngung habe, eine natürliche organische Düngung, das kann auch ein Biotomatendünger sein, der aus diesen Stoffen besteht, dann müssen die Tomaten sich aus der Erde diese Stoffe erstmal mühsam erarbeiten. Dadurch entstehen ganz viele Flavonoide, die dann wiederum wichtige Inhaltsstoffe sind für die Tomate und auch Aroma und Geschmack ausmachen.
Okay, mach es also der Tomate schwer, dann hast du von dem Geschmack hinterher mehr. Vielleicht kann man es ja auch so zusammenfassen.
Ein wunderbarer Reim.
Ich habe auch mal wieder was gesehen vor einigen Monaten. Da wurden Tomaten gepflanzt und da hat der Kleingärtner so einen kleinen Tontopf neben diese Tomate in die Erde mit eingesetzt, in den Kübel. Das war ein Kübel. Und der Tontopf war dann praktisch bis zur Erde, also der Rand oben, guckte nur ganz bisschen aus der Erde raus. Warum hat er das gemacht?
Wahrscheinlich, um die Tomate gezielt zu gießen, dass sie eine Unterfußwässerung bekommt und nicht überall breit gestreut. Ich schlage sowas vor allen Dingen fürs Freiland vor. Mhm. Beim Kübel, denke ich mir, ist die Erde so wichtig, also die nährstoffreiche Erde, dass ich glaube, dass man Kübel auch so gießen kann. Aber
wer es will, kann es machen.
Das kann jeder machen, wie er oder sie es möchte.
Ja, und damit die Tomate, du hast es ja gesagt, die wachsen ja relativ flott vor sich hin, auch gut nach oben wachsen kann, da braucht sie dann irgendwann auch eine Hilfe. Das können so Spiralstäbe aus Leichtmetall oder es gibt ja auch richtig massiv so richtig schwere Stäbe, die man dann in den Boden oder in den Kübel reinsetzt und da schlängeln die sich dann dran empor. Aber was könnte man noch nehmen? Gibt es noch andere Hilfsmittel, um die Pflanze nach oben zu bringen?
Ja, man kann auch einfach Bambusstöcker nehmen. Aber wenn ich die im nächsten Jahr wieder einsetze, kann es sein, dass daran Pilze oder irgendwelche Keime haften. Von daher sind diese Metallstäbe gut, weil ich sie immer wieder abwaschen kann und sie wirklich dann relativ keimfrei wieder sind. Was ich auch machen kann, ist, dass ich ein kleines Gestell baue, wo ich dann einfach Baumwollfäden runterziehe, an denen ich die Pflanze anbinde. Das bietet sich vor allen Dingen bei Tomaten an, die ich mehrtriebig ziehe, wie zum Beispiel bei Cocktailtomaten.
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, Jetzt schauen wir darauf, was bedacht werden sollte, wenn die Tomatenpflanze in das Gartenbeet kommt. Und natürlich geht es auch um Krankheiten und wie man sie eventuell vermeiden kann. Nach den Eisheiligen im Mai ziehen unsere liebevoll aufgezogenen Tomaten raus ins Beet. Der Standort, Sibylle, der sollte wahrscheinlich richtig schön sonnig sein.
Auf jeden Fall. Tomaten sind sonnenhungrig. Und im Schatten werde ich immer wieder gefragt, da gedeihen die nicht.
Nee. Und der Boden muss da irgendwie noch besonders vorbereitet werden. Also Kompost wahrscheinlich wieder rein, hast du vorhin ja schon kurz erwähnt.
Ja, genau. Im Grunde genommen müsste ich einfach bei dem Boden schauen, dass ich ihn immer lebendig halte. Das heißt, bevor ich dort Tomaten pflanze, sollte der Boden bedeckt gewesen sein. Entweder mit Vorkulturen wie Spinat oder halt irgendwelchen Gründüngermischungen. Mhm. Damit das Bodenleben aktiv ist und viel organische Masse im Boden auf natürliche Art und Weise sich angesammelt hat.
Spannend finde ich auch immer, das habe ich schon ganz oft gesehen, wenn so Tomaten dann ins Beet gepflanzt werden, die kommen dann nicht senkrecht so rein, sondern so leicht schräg. Warum macht man das?
Weil Tomaten sehr schnell wurzeln, da wo sie mit Wasser oder mit Boden in Kontakt kommen. Und sie vergrößern ihre Wurzeln damit in sehr kurzer Zeit sehr stark und dann wachsen sie auch besser.
Mhm. Ja, und man sollte sie auch, glaube ich, tiefer setzen, als sie vorher in dem kleinen Anzuchtgefäß waren. Also unten noch so ein paar Blätter abbrechen und dann auch diesen Stängel sozusagen so weit runter einpflanzen.
Ja, wenn eine Tomate zum Beispiel 30 cm hoch ist, dann würde ich die Hälfte, also 15 cm, in der Erde wirklich einpflanzen.
Mhm. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Tomate richtig gegossen wird. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, natürlich richtig gießen ist doch klar, was erzählt er da? Aber ich sollte nicht vielleicht mit der Gießkanne so aus einem Meter Höhe das Wasser da runterplatschen lassen auf den Gartenboden, sodass es wieder vom Boden nach oben an die untere Seite der ersten Blätter spritzt. Denn da könnte ich dann Pilze mit nach oben schleudern.
Ja, wir sollten auf jeden Fall die Tomate selber, also die Pflanze, nicht begießen, sondern nur am Fuß von der Tomate, da aber wirklich gut wässern, sodass sie wirklich einmal das Erdreisig dort gut vollsaugt.
Und wenn sie dann ja optimal von uns versorgt worden ist, dann wächst sie natürlich, wie wir das lieben. Da kann man ja schon wöchentlich immer einen guten Zuwachs sehen. Und dann hat man viel Grün schon da im Gartenbeet. Und dann ist das so ein ganz wichtiger Punkt, der heißt dann Ausgeizen. Was versteht man genau darunter?
Ausgeizen bedeutet, dass in den Blattachseln der Tomaten, also oberhalb der Blätter, wieder neue Triebe entstehen. Und die geize ich am besten aus, wenn sie noch ganz klein sind, also wenn sie vielleicht so gerade mal 2 Zentimeter groß sind, am besten mit der Hand.
Also keine Schere oder Messer nehmen, sondern einfach abknipsen, mit den Fingern rausbrechen.
Ja, wenn die Triebe größer geworden sind, weil ich es vergessen habe oder übersehen habe, sollte ich einen sehr sauberes Messer nehmen, also ein nicht verkeimtes Messer, was ich dann auch immer wieder wasche. Und ich kann es aber auch mit der Hand machen.
Und das, was ich abgebrochen habe, muss ich auch nicht wegschmeißen. Das kann ich praktisch auf den Gartenboden legen. Das ist dann so ein bisschen Mulchmaterial.
Ja, Tomaten gehören zu den wenigen Gemüsearten, die selbstverträglich sind. Das heißt, ich kann die Tomaten nicht nur immer wieder an den gleichen Ort pflanzen, sondern ich kann auch mit den Trieben, die aber ohne Pilze und Krankheiten sein müssen, mulchen, um wieder langsam den Tomaten diese Nährstoffe, die da drin enthalten sind, zuzuführen.
Beim Ausgeizen sollte man aber auch bedenken, es gibt Tomatensorten, die werden nicht ausgegeizt. Also es gilt nicht für alle, glaube ich.
Ja, bestimmte Wildtomaten, wie zum Beispiel die argentinische Wildtomate, die geizt sich nie aus. Die wird dann ein wirklich wunderbarer Strauch, sag ich mal, wo die Triebe runterhängen, voller kleiner Früchte mit kleinen netten Rispen.
Das sehe ich schon so vor meinen Augen. Lecker.
Ja, am besten in einen hohen Kübel pflanzen und dann können die kleinen Tomaten dort herunterhängen.
Mulchen haben wir gerade schon angesprochen. Also man kann das ausgebrochene Pflanzenmaterial von den Tomaten nehmen. Aber ich könnte vielleicht auch mit Brennnesseln mulchen, die ich klein schneide. Oder auch den Rasenschnitt, den ich habe, den könnte ich da auf die Tomatenerde legen. Oder vielleicht sogar Laub.
Also ich würde sagen, bei Rasenschnitt ist das sehr gut, weil Tomaten vertragen alle Gräser als Mulch sehr gut. Ich kann auch Heu nehmen, also sauberes, gutes Heu. Auf jeden Fall sollte der Rasenschnitt angetrocknet sein, damit es nicht schimmelig, klumpig ist. Also ich lasse den Rasenschnitt irgendwo liegen und wenn er gut durchgetrocknet ist, dann mulche ich damit. Das ist hervorragend.
Viele Früchte wollen wir ja gerne ernten, natürlich später. Und da ist dann auch oft die Frage, ja, wie viele Triebe lasse ich eigentlich wachsen? Nehme ich nur einen oder vielleicht drei oder fünf? Gibt es da ja einen Tipp, den man geben kann?
Das hängt von der Tomatensorte ab. Bei Fleischtomaten bietet es sich eigentlich an, sie nur eintriebig zu ziehen, weil sie einen sehr hohen Nährstoffbedarf haben und sich dann einfach besser entwickeln und wir größere und schönere Früchte bekommen. Bei Cocktailtomaten empfehle ich in der Regel, sie dreitriebig zu ziehen. Das heißt, ich nehme die ersten drei, also den Haupttrieb und die ersten beiden wirklich vitalen Seitentriebe und binde die jeweils an einen Stock oder an einen Spiralstab an, sodass sie die Pflanze sozusagen mehr in die Breite geht und alles gut durchlüftet. Denn Cocktailtomaten bringen in der Regel einen sehr, sehr hohen Ertrag, auch wenn man sie noch mehr triebig zieht. Bei normalen Tomaten wie dem Roten Heinz, ja, da kann man das so oder so handhaben. Den kann man eintriebig, aber auch zweitriebig ziehen.
Okay, dem Roten Heinz ist das egal. Ein Punkt, ich weiß nicht, wie das da bei dem Roten Heinz ist, über den auch oft diskutiert wird, ist, wann kappe ich die Triebspitze oben? Da gibt es ja so eine Fraktion, die sagt, naja, Ende August sollte man das machen. Andere sagen aber, na gut, wenn ich aber dann irgendwann eine Krankheit habe, vielleicht an der Pflanze und muss da Blätter entfernen, dann ist doch gut, wenn da oben noch was nachwachsen kann. Wie ist da deine Meinung?
Also im Grundsatz sind ja die hochwachsenden Triebe auch immer wichtig, weil darüber Photosynthese stattfindet und die Pflanze Vitalität kriegt. Also ich persönlich kappe diese Triebe eigentlich nie. Ich lasse sie einfach wachsen. Ich habe noch nicht beobachtet, da mag es andere Meinungen geben, dass das der Pflanze schadet. Nur in dem Fall, dass wir befallene Blätter haben oder befallene Triebe, die nehme ich natürlich sofort ab.
Und da sind wir auch schon bei den Krankheiten und Schädlingen, die wir auch ansprechen wollen. Ja, so eine gefürchtete Pilzkrankheit ist ja die Kraut- und Braunfäule. Da sind dann anfangs nur einige Blätter betroffen. Das Schadbild sieht so aus, also die Blätter werden braun und welken. Kann ich da irgendwie vorbeugen?
Ja, also erstmal durch die Auswahl der Sorten. Es gibt mehr oder weniger anfällige Sorten.
Aber irgendwann kriegt es jede wahrscheinlich.
Ja, ne? Genau. Dann durch vorbeugende Maßnahmen. Ich kann die Tomatenpflanze stärken, indem ich kieselsäurehaltige Kräuterjauchen regelmäßig anwende.
Das ist der Schachtelhalm?
Dazu gehört der Ackerschachtelhalm. Das kann ich auch kaufen, also als pflanzliches Substrat. Und das setze ich dann auf, beziehungsweise köchel es. Ich kann aber auch zum Beispiel Brennnesseljauche oder Beinwelljauche nehmen, die ich dann regelmäßig benutze, um sie verdünnt für die Pflanzen zur Pflanzenstärkung einzusetzen. Aber was machen wir, wenn dann schon die Kraut- und Braunfäule da ist? Oder wenn ich sehe, jetzt kommt eine ganz lange Schlechtwetterperiode, wo es feucht ist, wo die Luftfeuchtigkeit auch hoch bleibt und das Wetter kühler ist, dann gibt es ein Hausmittel, wo ich absolut erstaunt bin, welche gute Wirkung das hat.
Und welches ist das?
Sag ja, es uns. Das ist eigentlich schlicht und ergreifend nur Backpulver oder Bullrichsalz, Kaisernatron. Das ist alles im Grunde genommen dasselbe. Das ist Natriumhydrogencarbonat, also ein Salz oder auch Kaliumhydrogencarbonat, was ich auflöse, gut verdünne und damit die ganze Pflanze einneble. Das schützt sie insofern, als dass dann die Pilzsporen, die auf die Blätter fliegen, zerplatzen, weil sie diesen hohen pH-Wert, den dieses Natron hat, nicht vertragen und dort nicht sich weiter vermehren können.
Und bei dieser Kraut- und Braunfäule, wenn ich die Blätter, wenn ich das sehe und reiße die ersten Blätter, die befallen sind, ab, habe ich dann irgendwas, eine Chance, dass es nicht weitergeht? Oder gibt es dann in der Form nicht einen Schutz, also wenn ich die befallenen Blätter abschneide?
Also die Blätter sollte man auf jeden Fall abnehmen, damit diese Pilzsporen sich da vor Ort nicht so weiter vermehren können. Und wenn ich dann wirklich alle Tage oder alle zwei Tage die ganze Pflanze konsequent immer wieder einneble mit diesem Natriumhydrogencarbonat, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass man Pflanzen, die bereits leicht befallen war, retten kann.
Ah, sehr gut. Das ist doch eine gute Aussicht. Und es gibt auch im Gewächshaus ganz besondere Pilzkrankheiten, die da meinen kleinen Tomatenschatz bedrohen. Welche wären das?
Ja, im Gewächshaus kann sich vor allen Dingen die sogenannte Samtfleckenkrankheit vermehren. Das ist auch ein Pilz, der liebt die hohe Luftfeuchtigkeit und die Wärme. Da hilft eigentlich nur vorbeugend auch die Pflanzenstärkung, wie ich schon erzählt hatte, und das Gewächshaus ständig gut wirklich zu lüften.
Und zu viel Sonne kann auch bei Tomaten zu Sonnenbrand führen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ein Phänomen, das hatten wir insbesondere bei größeren Tomaten, also bei normalen und bei Fleischtomaten, bei Cocktailtomaten eher nicht. Das ist einfach so, wenn die Sonne zu lange intensiv die Tomaten bescheint, dann erhitzt sich das Wasser in den Tomaten und dann fangen sie an, richtig an der sonnenexponierten Seite zu kochen und kriegen dann so eingefallene, hässliche Stellen, die man nachher rausschneiden muss, wenn man die Tomaten erntet. Mein Geheimtipp ist der, dass ich im Tomatenbeet immer Schattenpflanzen mitpflanze, die ich, wenn es dann einen ganz schlechten Sommer gibt, einfach rausreiße. Aber wenn ich sehe, es bleibt konstant heiß, dann wachsen diese Schattenpflanzen mit den Tomaten und ich setze sie immer Richtung Westen, also wo dann die Sonne noch bis zum Abend intensiv scheint. Da kann ich zum Beispiel sehr hohe Tagetes-Pflanzen nehmen oder Cosmea-Pflanzen.
Also Schmuckkörbchen.
Schmuckkörbchen, genau. Die dann diese Pflanze beschatten. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Und dann gibt es noch die Blütenendfäule. Die macht sich so durch dunkle, runde Flecken bemerkbar. Und zwar an der Stelle, an der die Blüte früher gesessen hat. Das ist eigentlich keine Krankheit, sondern deutet eher auf einen Versorgungsmangel hin. Der Tomate fehlt dann meistens Calcium. Was kann ich da machen?
Ja, das heißt, dass ich mit Calcium schon bei der Pflanzung Vorsorge betreibe und auch vielleicht regelmäßig mit Kräuterjauchen, die Calcium beinhalten. Ein Geheimtipp ist auch aufgelöste Hühnerjauche, die ich dann verdünnt gieße, weil in Hühnermist ist sehr, sehr viel Calcium und das ist ein sehr schnell verfügbares Calcium, was dann die Wurzeln auch aufnehmen. Wichtig ist auch die Art und Weise, wie ich gieße. Das heißt, ich sollte immer morgens eine Tomatenpflanze, wenn es sehr heiß ist, wenn es notwendig ist, sehr intensiv gießen, dass der ganze Boden oder der ganze Kübel gut durchwässert ist, damit die Pflanze regelmäßig in der Lage ist, dieses Wasser aufzunehmen. Weil der Versorgungsmangel kann auch durch Stress, also durch zu trocknen Boden oder nachher zu unpassender Zeit zu viel Wasser kommen.
Also Calcium ist ja im Boden und wird dann durch das Wasser, durch die Leiterbahn nach oben transportiert. Die Blätter und die Früchte konkurrieren auch um dieses Calcium. Also vielleicht hilft es ja auch, ein paar Blätter zu entfernen.
Nicht unbedingt, weil das Calcium wird ja vor allen Dingen abgelagert in der Frucht selber, in der Tomate selber.
Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Was sind denn deine Erfahrungen? Welche Fehler machen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner bei den Tomaten denn am häufigsten? Was sollte man unbedingt vermeiden?
Also die falsche Düngung ist ein Hauptproblem. Mit mineralischem Dünger, mit Blaukorn habe ich möglicherweise einen sehr hohen Ertrag, aber keinen guten Geschmack. Also von daher ist die organische Düngung für mich immer das wichtigste Moment.
Also Kompost, Hornspäne, so etwas in der Art.
Das zweite ist die bereits genannte Vorsorge mit Kräuterjauchen, mit Kräutertees. Und da kann ich auch andere Kräutertees einsetzen und effektive Mikroorganismen zur Stärkung. Also da gibt es eine ganze Palette von tollen Möglichkeiten auf biologischer Basis.
Also da du jetzt schon häufiger die Kräuterjauchen angesprochen hast, glaube ich, wir müssen unbedingt im Laufe des Jahres noch eine Folge rund um Kräuterjauchen machen. Was hältst du davon, Sibylle?
Das ist eine gute Idee.
Wenn wir im Spätsommer eine gute Tomatenernte haben und eigenes Saatgut von unseren Lieblingstomaten gewinnen wollen, geht das bei allen Sorten oder nur bei speziellen? Und wie gehe ich da überhaupt vor?
Bei Fleischtomaten gilt es, ein bisschen vorsichtig zu sein, weil die manchmal einen herausragenden Stempel haben, sodass sie auch durch Hummeln oder andere Tiere fremdbestäubt werden. Das heißt, die sollten schon einen guten Abstand voneinander haben. Das gilt auch für bestimmte Wildtomaten, dass sie sich leicht kreuzen. Aber ich möchte mal so sagen, die allermeisten Tomaten, sicherlich über 90%, bestäuben sich selber. Und von daher ist es sehr gut möglich, samenfest von diesen Tomaten Samen zu nehmen.
Also dann nehme ich eine der schönsten Früchte, suche ich mir aus, dann schneide ich die auf und fülle diese gallertartige Masse mit den Kernen vielleicht in ein Wasserglas und nach einigen Tagen schwimmen dann die Kernchen oben und dann nehme ich sie raus, mache sie ein bisschen sauber und trockne sie.
Die guten Kerne schwimmen unten.
Oh.
Und was oben schwimmt, ist nicht keimfähig oder es kann auch Schimmel aufsetzen, es ist aber nicht weiter schlimm. Das gießt man einfach ab und ich spüle dann in einem Sieb die guten Samen noch ein bisschen miteinander aus und trockne sie danach über mindestens 2-3 Wochen, bevor ich sie wirklich in ein kleines Gefäß fülle und irgendwo dunkel hinstelle. Das Gefäß muss nicht dunkel sein, aber ich stelle es dann in einen Schrank oder irgendwo hin, wo sie dunkel und trocken lagern können.
Und wenn ich das so mache, dann kann ich ja über Jahre mein eigenes Saatgut immer ernten und habe immer meine leckersten Tomaten dann im nächsten Jahr zur Hand.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings ist die Keimfähigkeit
begrenzt
auch nur begrenzt. Also 3-4 Jahre keimen die garantiert gut. Ab dem 5., 6. Jahr lässt die Keimfähigkeit langsam nach.
Okay. Abschließend deine Lieblingssorten. Vielleicht kannst du da mal 2, 3 nennen. Welche stehen bei dir in dem wunderbaren Garten in jedem Sommer im Beet?
Ja, unbedingt der Rote Heinz als echte Regionalsorte, aber auch alte Sorten, von denen wir viele haben. Dann liebe ich Oaxacan Jewel, das ist eine mexikanische Bauerntomate, die einen unglaublichen Geschmack hat. Je reifer sie wird, umso süßer und aromatischer wird sie. Das ist eine kleinere Fleischtomate. Dann liebe ich die italienischen Sorten wie Pera d'Abruzzo oder Vecchia Maremma. Dann liebe ich auch viele Cocktailsorten. Dazu gehört auch eine in Niedersachsen heimische Sorte sozusagen, der Onkel Gustav, das ist eine tolle, etwas größere.
Onkel Gustav.
Ja, eine etwas größere Cocktailsorte mit einem ganz, ganz tollen Aroma. Natürlich Wildtomaten, wie die Humboldti, aber auch die bolivianische Obsttomate ist für mich eine köstliche Tomate, die sehr zuckersüß wird und die auch im Gewächshaus übrigens sich sehr gut anbauen lässt und dort richtig groß sogar wird. Meine Enkel lieben die. Ja, dann finde ich auch die grünen Tomatensorten toll, zum Beispiel von dem amerikanischen Tomatenprofessor Tom Wagner, die grünen Trauben oder das Green Zebra, der sie freigegeben hat, dass jeder von uns sie anbauen darf. Oder auch von einem anderen amerikanischen Züchter eine tolle Sorte aus der Artisan-Reihe, Artisan Blush Tiger.
Okay, ich dachte jetzt, du machst die 1000 Sorten voll. Hier eine Aufzählung könntest du wahrscheinlich locker machen. Die sind ja alle sehr interessant und deswegen unser Appell, ich glaube, da stimmst du mir zu, Versucht es, Tomaten auszusehen. Es ist wirklich nicht kompliziert, gelingt ganz oft und man hat ja einen super Geschmack dann aus dem eigenen Kübel oder aus dem Gartenbeet. Ja, das waren ganz viele Tipps und Infos von Sibylle Maurer-Wohlertz vom BUND zu den leckeren und auch gesunden Tomaten. Wir wünschen uns, dass ganz viele Podcast-Hörerinnen und Hörer es demnächst einmal selbst ausprobieren und Tomatensamen aussehen. Ganz herzlichen Dank an dich, Sibylle, dass du hier gewesen bist.
Danke, Ralf, dass du mich eingeladen hast. Das war sehr schön, mit dir ins Gespräch zu kommen.
Gut, die wunderbare Welt der Tomaten. Wir werden noch was machen über die Jauchen und so weiter und Kräutertees, die den Pflanzen auch helfen. Versprochen, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Ich bin Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen und wünsche euch allen wie immer viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Hört euch gerne auch die bereits vorhandenen Folgen an und abonniert uns. Und bis bald, wenn es wieder heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.